Herzlich willkommen zu Folge 13 von Überleben, diesmal mit Lucia Hunziker. Lucia Hunziker habe ich schon vor einiger Zeit kennengelernt, damals noch als Lucian Hunziker. Lucia Hunziker ist Mitte 30 und hat sich in einem für mich sehr interessanten Alter dazu entschieden, nicht mehr Lucian Hunziker zu sein. Und seit dem 01.01.2019 ist sie Lucia Hunziker. Das hat sie in einem öffentlichen Video als Projekt angekündigt. Ich habe das damals live mitverfolgt. Vom 31.12. auf den 01.01. hat sie wirklich von Website, Instagram-Account, Facebook-Seite alles umgestellt im Namen. Und das Beachtliche ist, Lucia Hunziker ist Fotografin aus Basel, hat mit wahnsinnig namensnennenden Menschen zu tun, hat ein Projekt gemacht mit unter anderem Anna Rossinelli, Roger Federer, Tanja Granditz etc. etc. Hat Kunden wie zum Beispiel das Theater Basel, die Basler Zeitung und alle, mehr oder weniger alle, haben das sehr schnell akzeptiert und angenommen, dass sie von einem Tag auf den anderen nicht mehr Lucian, sondern Lucia heißt. Ja, ich habe mit ihr über das Thema Definition in erster Linie geredet und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Noch kurz, ihr könnt Überleben abonnieren und folgen auf YouTube, auf iTunes und Spotify. Ich freue mich sehr über Feedback und wünsche euch jetzt eine gute Folge. Ich freue mich auch, vielleicht möchtest du die Folge ja auch teilen, wenn sie dich sehr inspiriert. Das überlasse ich dir jetzt, würde ich sagen. Hör doch erst rein und urteile dann.
Liebe Lucia, wie geht's dir?
Ja, mir geht es gut. Es nimmt schon auf.
Es nimmt schon auf.
Okay.
Dir geht's gut?
Mir geht es gut.
Du hast erzählt, du hast wilde Shooting-Tage hinter dir.
Ja, ich habe wilde Shooting-Tage hinter mir. Ich habe 10 Porträts gemacht in 5 Tagen. Aber nicht einfach einfache Porträts, sondern für mein Projekt Queer durch Basel habe ich 10 Menschen aus Basel porträtiert und sie sind im anderen Geschlecht gestylt. Und das hat viel Vorlaufzeit gebraucht, viel Planung und dann sehr intensive Shooting-Tage, weil wir draußen auf der Straße fotografiert haben. Und jetzt ist es vorbei und jetzt ist der Druck weg und ich fühle mich ganz wohl, weil es so alles so entspannt ist gerade.
Ist das ein großes Projekt? Also man kennt, wenn man jetzt von deinen Projekten redet, kennt man dich ja für das Projekt Basel in Portraits. Ist es in der gleichen Größenordnung wie dieses Projekt?
Nein, es ist kleiner. Es gibt kein Buch, es gibt eine Ausstellung im Stadthaus Basel im September und es sind 10 Leute, die ich porträtiere, statt 59. Und die Message ist genauso stark. Also es geht darum, dass ich sagen kann, dass es nicht unbedingt nur Schwarz und Weiß gibt, was die Geschlechter anbetrifft, sondern eben es gibt noch vieles dazwischen. Und darum habe ich die Leute auch vor Hausfassaden in Basel fotografiert, die farbig sind. Also zum Beispiel habe ich die Köchin Tanja Granditz in grün, in einem grünen Look vor dem Münster fotografiert. Das ist so ein sandfarbener Stein, so rot, rötlich. Also wir haben mit Komplementärfarben gearbeitet und das soll eben symbolisieren, dass quasi, wenn man anders ist als quasi der Hintergrund, vor dem man lebt, dass das nicht unbedingt sich beißt, sondern dass sich eigentlich schön ergänzen kann.
Magst du ein wenig näher kommen zum Mikrofon?
Ja. Ich komme ein bisschen näher.
So. Wie entstehen denn bei dir grundsätzlich Projekte? Entstehen bei dir Projekte, also wie auch Basel in Portraits, durch ein Problem oder ein Gedanke, der dich im Kopf beschäftigt? Oder was ist häufig die Kreativität, die dich anspornt, ein Projekt ins Leben zu rufen?
In diesem Fall war es eine Einladung vom Stadthaus Basel. Die haben mich, also von der Bürgergemeinde Basel, die haben mich angefragt, ob ich Lust hätte, das Stadthaus zu bespielen. Und da ich gerade nichts auf Lager hatte, respektive man meinen Coming-out-Film nicht zeigen kann als Ausstellung, habe ich mir etwas überlegt und bin dann auf die Idee gekommen, mit dem Queer durch Basel.
Wir sind jetzt irgendwie schon voll im Thema drin. Ich möchte vielleicht nochmal ein bisschen am Anfang anfangen. Du redest jetzt schon von deinem Coming-out-Video. Es ist ja eigentlich dein zweites Coming-out, wenn man so will.
Genau.
Das erste, das war, als du dich als homosexuell geoutet hast.
Genau, aber das war ja alles noch privat. Da habe ich es einfach Familien, Freunden gesagt. Und jetzt bei diesem Trans-Thema ist es halt so, okay, man sieht halt, dass das dann sich jemand verändert. Und da ich es mit so vielen Leuten zu tun habe, habe ich eben diesen Film gemacht, um das allen aufs Mal zu kommunizieren und nicht 100-mal die gleiche Geschichte erzählen zu müssen. Aber es war halt halb öffentlich, ja, weil ich halt mit hunderten Leuten immer zu tun habe und dann ist es einfacher, wenn man ein starkes Statement sendet, als dass man es jemandem sagt und dann gibt es Gerüchte oder keine Ahnung was. Ich möchte es einfach unter Kontrolle haben, was und sagen, wer ich bin, und zwar ja eine große Herausforderung, aber ich hatte viel Support von lieben Menschen und darum ist das gut gegangen.
Wie würdest du es beschreiben? Hast du jetzt mit diesem Coming Out wie ein zweites Leben angefangen oder geht das Leben einfach in einer komplett anderen Richtung weiter?
Also ich habe nicht einfach den Kippschalter umgelegt, sondern ich mache den Dimmer, so grundsätzlich gesagt. Das heißt, ich mache das in kleinen Schritten und...
Also die Umwandlung.
Ja, mein Leben verändert sich natürlich. Ich mache, es hat einerseits so einen medizinischen Aspekt, dann hat es so einen sozialen Aspekt, weil ich halt ich bin jetzt einfach, sagen wir mal, einfach mich selber. Das ist super. Aber es ist nicht nur so, dass ich... jetzt merke ich gerade, dass ich aufgenommen werde beim Sprechen und dann versuche ich irgendwas Gescheites zu sagen. Statt einfach die Frage zu beantworten. Das ist ein bisschen komisch für mich. Was war nochmal die Frage?
Eben das... Ob du ein neues Leben anfängst, du sagst, du bist es am Dimmen, also Schritt für Schritt.
Genau, ich lebe immer noch am gleichen Ort, ich habe immer noch die gleichen Freunde, die gleichen Kunden. Ich mache ja Fotografie und von daher hat sich nicht viel verändert. Und das war ja vor meinem Coming einfach die große Sorge, dass dann das alles in die Luft geht. Aber das ist nicht passiert und von daher.
Also mit was denn am meisten? Also jetzt, dass du den Anschluss zu deinen Freunden oder zu deinen Kunden verlierst? Oder was war die größte Sorge?
Es ist eigentlich eine psychologische Geschichte, dass man halt Angst hat und nicht weiß, was rauskommt. Und ja, wenn man etwas sehr große Angst hat, dann wirkt das quasi im Bewusstsein so überdimensional. Und auch wenn es von außen betrachtet eigentlich gar nicht so ist. Und das zu überwinden, war die große Herausforderung.
Vielleicht kannst du noch kurz sagen, so einfach faktisch, weil du sagst, du legst den Dimmschalter. Wie weit bist du denn jetzt gerade schon auf deinem Weg zum anderen Geschlecht?
Ich bin...
Schon mehr als die Hälfte.
Also es ist schwierig zu sagen. Einerseits kann man die medizinischen Aspekte ansprechen. Wenn man eine Transfrau ist, dann hat man die Möglichkeit, Hormone zu nehmen. Die nimmt man, bis jetzt läuft es so, ein psychiatrisches Gutachten hat und dann nimmt man die für den Rest seines Lebens. Das verändert den Körper, das verändert die Fettverteilung, das ändert die Sexualität, das ändert auch ein bisschen so, sagen wir mal, das Gefühlsleben für mich auf eine sehr positive Art.
Das heißt?
Dass das einfach besser zu mir passt. Die männliche Sexualität ist viel, sagen wir mal, aggressiver und das passt, das hat mir einfach nie gepasst. Aber ich kann nicht genau sagen, warum, weil die Sexualität ist ja eigentlich etwas Schönes. Und dann gibt es verschiedene medizinische Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen kann. Also weitere, aber nicht muss. Also man muss überhaupt nichts machen. Es geht einfach bei all diesen medizinischen Maßnahmen darum, die sogenannte Gender Dysphoria eigentlich abzubauen. Also dass man seinen Körper akzeptieren kann, dass man glücklich leben kann. Und ich habe mich jetzt entschieden, eben diese Hormone zu nehmen und das ist sehr gut. Und dann hat man als Mann oft auch Körperbehaarung und das lasse ich mir auch wegmachen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel eine Laserhaarentfernung.
Und das, also gerade so Brusthaare und so.
Überall, wo es halt Haare haben kann. Ja. Im Gesicht sind sie am stärksten. Ich habe gelesen, dass es bei so einem starken Bartwuchs bis zu 30.000 Haare im Gesicht haben kann.
Und also wie ist denn der jetzt noch bei dir, der vorhandene Bartwuchs?
Der Bartwuchs ist bei mir nur noch sehr schwach vorhanden, weil ich das schon länger mache, jetzt 1,5 Jahre bin ich da dran. Und ja, mit den schwarzen Haaren, also schwarze Haare auf heller Haut gleich Laser funktioniert. Dunkle Haut, schwarze Haare oder blond, auf weißen Haaren funktioniert nicht. Dafür muss man dann eine sogenannte Nadelepilation machen. Das heißt, da geht man mit einer Nadel in die Haarwurzel rein und dann wird das mit einem kleinen Elektroschock wird das die Haarwurzel wie verödet. Auch sehr schmerzhaft, aber es ist alles besser, als viele Haare im Gesicht zu haben. Ja. Und dann kann man noch andere Sachen machen, die ich jetzt aber noch nicht gemacht habe. Soll ich mal die Möglichkeiten aufzählen? Einfach ja, für den Hörer, das ist interessant.
Ich fände es noch spannend, wo möchtest du denn schlussendlich hin? Also was ist also dann, dein persönliches Ideal schlussendlich, dein Ziel?
Also mein persönliches Ziel ist eigentlich, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut. Und es geht auch darum, sich von einem Ideal quasi zu lösen. Weil wenn man zum Beispiel, wie ich jetzt meine Stimme, oder das ist jetzt auch etwas, das mich sogenannt dysphorisch macht, dass ich einfach denke, das ist nicht meine Stimme, die habe ich jetzt halt nun mal, dass die halt nie wirklich wieder hoch wird. Man kann das zwar trainieren, aber es ist nicht einfach.
Das heißt, du probierst auch jetzt so ein bisschen aktiv, dass du nicht basslastig redest zum Beispiel.
Nee, ich habe eben ich spreche gerne entspannt. Ich könnte natürlich hochsprechen. Also ich war auch mal in der Logopädie und könnte jetzt auch hochsprechen, dass das eher weniger der Fall ist. Aber es klingt einfach nicht nach mir. Und da gibt es auch medizinische Möglichkeiten. Man kann das operativ die Stimme ein bisschen höher machen lassen, indem man mehr Spannung auf die Stimmbänder bringt.
Und das willst du noch machen oder eben nicht?
Ja, das ist jetzt eine sehr, wie soll ich sagen, sehr persönliche Frage. Wie weit gehen wir? Gehen wir auch zwischen die Beine? Ja, ich mache verschiedene Sachen, aber ich weiß, das ist ja dann ein öffentliches Interview und ich möchte nicht eigentlich der ganzen Welt jetzt erklären, was ich mache. Aber Das mit den Haaren ist offensichtlich, das mit den Hormonen ist offensichtlich, das mit der Stimme wird sich noch zeigen. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Operationen zu machen. Einerseits, wenn man im Gesicht das Gefühl hat, man erkennt sich nicht wieder, dann kann man das Gesicht feminisieren lassen, indem man eine Operation macht und so quasi die gewisse Sachen, wie zum Beispiel ein eckiges Kinn oder eine große Nase oder vor allem bei den Augen oberhalb von dieser Augenhöhle den Knochen so abschleifen lässt. Das klingt jetzt alles sehr brutal. Und dann hat man eigentlich gleich das gleiche Gesicht, einfach ein bisschen femininer. Also das kann man machen. Und wenn ich da mit meinen Freunden drüber rede, dann denken sie, das klingt ja furchtbar. Und dann hat kürzlich eine Verwandte von mir hat eine Augenoperation gehabt, wo sie dir da so quasi fast im Nanobereich da eine Operation gemacht hat mit Laser und so. Dann denke ich mir, tja, das ist viel heikler als eine Gesichtsoperation. Ja. Genau.
Aber vor dem hast du jetzt nicht so Angst.
Es ist halt so, oder? Es ist nicht ein einfacher Weg, es ist auch ein Weg mit offenem Ausgang. Aber wenn man quasi, sagen wir mal, wie ich jetzt, ich habe das Gefühl, das kommt gut. Ich mache das Schritt für Schritt. Ich bin vor allem psychisch stabil und ich habe einen Job und ich habe Freunde und dann ist das alles so, man geht zusammen diesen Prozess mit meinem Umfeld und dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich da jetzt mega allein gelassen bin oder blöde Entscheidungen treffe, weil ich das halt mich halt auch den harten Fragen von Freunden dann auch stelle, weil ich habe zum Beispiel Freunden gesagt, schau, wenn du findest, es geht zu weit, dann sagst du es mir, okay? Und da gibt es halt manchmal Diskussionen. Und deine Grundfrage war ja, du bist als Mann geboren, du willst als Frau leben. Wo stehst du? Ich bin jetzt im Prozess und ich stehe zu meiner Vergangenheit und ich freue mich auf meine Zukunft, aber ich lebe jetzt eigentlich im Moment und ich mache den Prozess. Und wie weit ich gehe, das ist offen.
Das wollte ich gerade fragen, ob du sowieso so eine Person bist, die sagt, im Hier und Jetzt leben. War das denn schon immer so der Fall, dass du sagst, du lebst im Hier und Jetzt? So einfach von der psychischen Denkensweise her.
Also wenn man jetzt gerade zu diesem Thema Trans kommt, dann ist es natürlich immer ein Verdrängen und ein Ablenken. Und von daher habe ich nicht wirklich gelebt, diese Seite.
Aber verdrängst du denn auch jetzt aktiv die alte Zeit von damals, bevor du noch nicht in diesem Prozess warst? Oder denkst du immer noch an Ereignisse oder an Meilensteine, die dir damals passiert sind?
Heute habe ich gerade gedacht, ich habe einfach einen riesen Umweg gemacht.
Warum?
Weil ich als ich zwischen 15 und 20, als die Pubertät voll am das Leben durchgeschüttelt hat, habe ich das eigentlich auch genau gleich gespürt. Und ich habe es auch thematisiert, weil es halt psychisch eine Belastung war. Und habe das auch mit meiner Familie, also mit meinen Eltern und einer Psychiaterin besprochen. Und dann ist es versandet, weil ich gedacht habe, das ist ja sowieso ein Unding, das ist unmöglich. Und auch ein sehr halt noch Tabu. Jo, und dann ging es nochmal 20 Jahre, bis ich jetzt diesen Schritt gewagt habe und gesagt, okay, ich bin halt so.
Bereust du es?
Ist okay.
Bereust du es?
Was?
Dass du das damals nicht in Angriff genommen hast?
Ich bereue es nicht, weil aus der damaligen Situation habe ich versucht, das Beste zu machen. Und ich hätte auch, ja, also im Rückblick etwas zu beurteilen, bringt eigentlich nichts. Aber wenn ich jetzt 18 wäre, dann würde ich mich anders entscheiden, das schon. Weil ich auch viele Vorbilder hätte. Ich meine, man muss nur auf YouTube gehen, es gibt so viele junge also so Teenager, die dann ihre Geschichte erzählen und das auf eine Selbstverständlichkeit und so, finde ich mega cool. Und ich habe auch vor meinem Coming Out habe ich auch so ein paar YouTube-Channel einfach mir angeschaut und diese Transition, und das hat mir mega viel Mut gemacht.
Und dass es in der Gesellschaft möglich ist und akzeptiert wird? Oder was hat dir Mut gemacht?
Ja, dass die einfach all diese Schritte machen und dass man einfach kein Freak ist, wenn man so ist. Also das ist vor allem das, was so, dass es einfach so, dass es einfach eine Möglichkeit ist zu leben und dass man kein Freak ist. Und das hat mir Mut gemacht. Und es stimmt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich ein Freak bin, nur weil ich sage, dass ich trans bin. Es ist, ja, es ist war wie ein, so ein internalisierte Vorstellung in der Gesellschaft, wie man sein muss. Männlein, Weiblein. Okay, vielleicht noch Homosexualität, aber sonst, das ist alles. Alles andere ist eigentlich nicht normal, ist krank. Das ist traurig, aber so habe ich eigentlich gedacht.
Wir kommen mal noch auf ein ganz anderes Thema. Jetzt kommen wir mal von diesem persönlichen Thema mal wieder weg. Ja. Gehen mal wieder in das Kreative, zu dir als Fotografin. Von wo nimmst du die Kreativität für deine Fotografie oder auch schon immer? Du hast dir ja damals selber beigebracht, das Fotografieren. Mhm. Und was inspiriert dich dazu?
Also ich liebe Bilder und ich konsumiere sie selber gern und ich möchte auch sie selber produzieren, weil man eine Idee damit ausdrücken kann.
Was meinst du jetzt mit einer Idee ausdrücken?
Also es ist so wie jetzt bei diesem Queer durch Basel, wo ich einfach eine Idee ausdrücken kann mit diesem Farbkonzept. Es gibt Komplementärfarben, Anderssein ist komplementär und so weiter. Und das dann visuell umzusetzen, so als Konzept. Und auch meine Idee, ja, wie wäre jetzt, wenn jetzt zum Beispiel der Dominik, der mir gegenüber sitzen würde, wenn jetzt der sagt, er ist trans, wie würde er da aussehen? Oder also diese Idee, oder das, die ich mir eigentlich stellen muss, wie werde ich zur Frau, wie soll das funktionieren, wenn ich jetzt so 37 Jahre lang versucht habe, ein Mann zu sein, ganz ernsthaft, ganz fest. Und also diese Ideen stehen aus dem Leben, sagen wir mal. Einfach Fragen, die mich beschäftigen. Und dann versuche ich das umzusetzen in Fotografie.
Du arbeitest ja grundsätzlich mit Menschen. Vor allem jetzt wieder, komme ich auf das zurück, vor allem wieder mit Persönlichkeiten, die man kennt, also sprich Promis, oder mit Models, und probierst immer, oder du hast auch mal gesagt, du möchtest Personen mit einer starken visuellen Identität ablichten. Warum nichts Authentisches? Das ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt.
Also das bezog sich auf die Fotografen, nicht auf die Personen, die ich fotografiere. Eine starke visuelle Identität heißt...
Das war damals Basel in Portraits, Fotograf mit einem Stil.
Genau.
Ja. Und du wolltest damals deinen Stil finden.
Ja.
Hast ihn aber nicht gefunden.
Nein.
Warum nicht? Oder hast du ihn jetzt, besser gesagt?
Ich bin dran. Ich weiß, ich versuche jetzt mehr und mehr da zu hören, was mir persönlich gefällt. Und dann entwickelt sich daraus der Stil. Ich weiß, wie ich das Licht gerne habe. Ich weiß, wie ich es gerne habe, wie die Stimmung ist, wenn ich mit jemandem arbeite. Ich weiß, wie ich ein Bild gestalten möchte, grafisch, was für eine Geschichte es erzählen soll. Was ist am Entstehen? Aber ich habe.
Meinst du, es gibt ein Ende? Ein Ziel?
ich hoffe, dass ich dann mal sagen kann, okay, dieses Thema habe ich abgehakt, weil ich weiß es einfach und ich mache es. Ich habe so wie mein ABC oder meinen Wortschatz gefunden, wie ich quasi dann meine Message positionieren kann. Und aber es kreative Arbeit ist immer wieder neu anfangen und etwas anders machen, man kann es immer noch besser machen oder anders machen. Aber es ist nur schon mal toll, also eine Art Ventil zu haben, irgendwie. So mit etwas, das quasi von innen heraus dich beschäftigt, dass du dafür ein Ventil hast, dass du das irgendwie umsetzen kannst. Das ist sehr beglückend.
Du hast damals Fotografen kopiert in den Stil und Fotografinnen und deine eigenen Motive in diesem Stil nach inszeniert. Glaubst du, diese Fotografinnen und Fotografen haben für sich auch schon ihr Ziel gefunden? Oder weil du bist auf der Suche nach deinem eigenen Stil. Ich frage mich nur gerade, ob diese Personen selber auch behaupten würden, sie haben einen Stil gefunden. Oder ob das nur nach außen so wirkt.
Also man sieht ja ihre Öffre, ihr Werk kann man ja quasi öffentlich einsehen, was die so machen. Und gewisse haben es einfach von Anfang an, haben die irgendwie immer alles gleich gemacht, weil sie es so toll finden. Aber nehmen wir zum Beispiel einen Helmut Newton oder so, der hat am Anfang war das schon vorhanden, was er am Schluss darstellte, aber er hat sich da zu diesem Punkt entwickelt, wo er dann so diese Frau, die Inszenierung von Frauen so also, einzigartig hinbekommen hat. Und ich glaube, das ist bei allen so. Also es ist halt einfach, wenn man jetzt zum Beispiel Peter Lindberg, finde ich jetzt auch einer, der das irgendwie toll gemacht hat, der hat so einen roten Faden. Der hat sich aber auch nicht wirklich verändert in den letzten 20 Jahren. Er macht immer das Gleiche und es ist immer gut, es ist zeitlos. Ja. Habe ich die Frage beantwortet oder bin ich abgedriftet?
Also ich kann noch kurz anknüpfen, und zwar vielleicht ist gerade der Gedankensprung in meinem Kopf etwas kompliziert für das, aber wenn du bist ja auf dieser Suche nach diesem roten Faden, nach dieser Definition, aber irgendwo durch hast du ja, du suchst das in der Fotografie, aber in deinem, du als Person gibt es ja auch, oder hattest du ja auch Definitionsschwierigkeiten. Muss man sich denn definieren können?
Nein, man muss nicht, aber ich wollte das halt besonders, weil ich ja das Gefühl gehabt habe, ich weiß nicht, wo ich stehe. Also ich wusste nicht, wer ich bin, oder das, was ich vielleicht geahnt habe, so mehr oder weniger unterbewusst, das wollte ich nicht wahrhaben. Aber gleichzeitig habe ich gesagt, ich möchte ja mich auf die Suche begeben. Ich finde das so toll, wenn jemand so eine starke Persönlichkeit hat und so. Und ja, darum ist es auch jetzt im Nachhinein klar, warum ich diese Basel in Portraits gemacht habe, mit diesen Portraits von Leuten, weil ich eben, ich als Nicht-Identität starke Identität gesucht habe. Und jetzt ist es das mit den Kleidern, Queer durch Basel. Jetzt habe ich dieses Coming Out, ich verändere mich, lebe quasi jetzt als Frau, auch auf dem Papier. Und dann die Frage, ja, wie jetzt muss ich mich auch weiblich kleiden, weil ja die Leute sonst nicht sehen können, dass ich eine Frau bin und so. Dann denke ich mir, ja, wie weit muss ich mich jetzt da nochmal verbiegen? Ich habe jetzt im Moment gar keine Lust, mich zu verbiegen und lebe einfach, ziehe es an, was ich gern habe.
Das heißt,
das sieht es nicht und ich schminke mich jetzt auch nicht.
Den Kleiderschrank hast du auch genau den gleichen behalten.
Ja, ich habe jetzt schon Einzelteile auch neu. Es ist nicht alles gleich.
Aber neu aus der Männer- oder Frauenabteilung?
Aus der Frauenabteilung. Aber das sind dann einfach, ich habe keine so schlichte Sachen. Ich habe keine Hosen immer noch. Ich habe keine Blusen und die habe ich dann in der Damenabteilung. Und das, der Schnitt ist ein bisschen anders, aber ja.
Das kann ich nachvollziehen.
Also so, ich bin jetzt noch ein bisschen mich davon zu befreien, dass ich dann quasi als Trans muss man wie eine alte alte Tante oder Fasnacht herumlaufen und da ja, das finde ich jetzt nicht, oder? Und das erwartet auch niemand von mich, aber das ist einfach ein Thema und darum habe ich dieses Projekt gemacht und ich glaube, jetzt ist dann das auch durch, jetzt habe ich diese Gender-Diskussion dann auch irgendwann mal satt und kann zum nächsten gehen.
Wir irgendwie fokussieren uns sehr stark jetzt auf dieses eine Thema.
Ja.
Du als Kind oder Teenager, was hattest du, man kann jetzt den Überbegriff Bucketlist mal nennen oder so, für Lebensziele?
Meine Lebensziele? Ich würde sagen, ich hatte einfach ein Gefühl, ich hatte sehr viel Gefühl, aber ich konnte nie die Worte dafür finden.
Und aber ich meine, ganz abgesehen von dieser Identitätsfrage.
Ja.
So Jobs oder so Traumberufe.
Es war einfach Gefühle. Also es war so wie so ein Riesenteich. Und da habe ich einfach ja, ich habe so nach einem Lebensgefühl gesucht und ich habe jetzt nicht gedacht, okay, jetzt werde ich Krankenschwester oder ich werde Feuerwehrmann und dann bin ich glücklich. So, also so einfach war es dann leider nicht.
Du hast ja auch studiert zuerst.
Ja, ich war 12 Jahre an der Rudolf-Steiner-Schule in Pratteln und Muttenz und dann habe ich in Basel am Leonhard- und Kirschgarten-Gymnasium die Matur gemacht. Dann habe ich 3 Jahre in Basel studiert, dann ein Jahr in Paris und dann in Basel wieder abgeschlossen in Geschichte als Hauptfach und Betriebswirtschaft und Medienwissenschaft im Nebenfach. Ja, nach dem Litz habe ich gewusst, dass das nicht mein Ding ist und mich daran gemacht, mir das Fotografieren selber beizubringen.
Das heißt, du hast dort aber auch immer noch zu Hause gearbeitet und hattest von dem her gesehen nicht einen Druck, dass du irgendwie mega viel für eine eigene Wohnung verdienen musstest oder so?
Also ich habe einfach gearbeitet halt. Mein erster Job war in einem Callcenter. Da haben wir so Umfragen gemacht, wie hat Ihnen die und die Fernsehsendung gefallen, bla bla und so. Und dann irgendwann habe ich ein Inserat gesehen auf Unibasmarkt und da stand die Basler Zeitung suche Korrektoren. Und dann habe ich mich da beworben und war dann mehrere Jahre lang einfach Korrektor und habe die abends ging ich da auf die Redaktion und habe die Zeitung gelesen mit einem Team zusammen. Wir waren immer etwa 3 pro Schicht und haben da die Zeitung korrigiert und das ging halt neben dem Studium, war das noch praktisch, immer arbeiten, so abends arbeiten zu können. Jo.
Und das hat dich nie so 100% erfüllt?
Korrektur lesen?
Nein, aber ich meine auch irgendwie in dieser Branche, dass du sagst, gut, Redaktion hast du natürlich mit der Fotografie schon wieder ein wenig abgedeckt, aber dass du irgendwie im Thema Geschichte, wo du ja etwas studiert hast, weitergehen möchtest.
Sagen wir mal so, ich habe durch das Geschichtsstudium ein breites Allgemeinwissen, zumindest theoretisch so ein bisschen Ahnung von der Weltgeschichte und habe das auch in mein Basel in Portraits mitgenommen, weil ich ja auch in die Fotogeschichte gegangen bin und habe da meine Lieblingsfotografen rausgepickt und so. Ich habe das dort noch mitgenommen, aber jetzt lebe ich nicht mehr so in diesen Kategorien. Also so, ich bin jetzt nicht mehr Historiker oder so.
Und wie lange hat es denn gedauert, als du dann, also du hast wirklich nie eine richtige Festanstellung oder so gehabt? Stimmt das? Also außer so Studentenjobs?
Nein, ich hatte nie eine Festanstellung. Ich habe mich dann, während ich noch korrigiert habe, habe ich natürlich begonnen zu fotografieren und dann, das war dann halt mehr so Richtung Selbstständigkeit. Also da habe ich einfach, war ich, ja, da schrieb ich Rechnungen.
Wie hast du das so schnell geschafft? Also, oder ich sage jetzt mal schnell, ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine Zeitspanne war, aber das ist ja schon noch happig, wenn man irgendwie dann direkt in die Selbstständigkeit geht.
Wie gesagt, ich habe ja noch korrigiert bis, also sagen wir mal, ich habe 2008 habe ich das LITZ gemacht an der Universität Basel und 2014 habe ich das Basel im Porträtbuch rausgebracht und das sind 6 Jahre und während diesen 6 Jahren habe ich noch korrigiert, auch um mir dieses Buch zu finanzieren übrigens und erst dann.
Das war also der Startschuss.
Konnte ich dann das Korrigieren weglassen und habe dann nur noch fotografiert, ja.
Ja, 2014 mit dem Projekt der Startschuss. Mhm.
Das gab Publicity und es gab Netzwerk und das.
War das auch geplant?
Und ich habe natürlich, und drittens neben den beiden, ich habe auch sehr viel gewusst. Ich meine, ich habe ja diese ganzen Stile und die Techniken und so studiert und dann konnte ich auch was liefern, oder? Und seither läuft's.
War das dann auch so geplant? Weil, also rausgekommen ist das natürlich mega gut, wenn man sagen kann, man macht ein Riesenprojekt, was also Glanz und Gloria hat darüber berichtet und so, und auch mit mega so Name-Droppings, was quasi ein Startschuss ist, was ja eigentlich von vielen Selbstständigen oder Projektmenschen der Höhepunkt in der Karriere wäre, anstatt der Startschuss.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Man kann ja ein Buch machen, wenn man ein Leben hinter sich hat und gedacht, jetzt machen wir mal eine schöne Sammlung. Und ich habe gedacht, ich fange mal umgekehrt an. Ich fange mit dem Buch an und ich sage, ich kann alles, was die anderen können, auch. Ja. Also wenn man, oder man kann an die Uni gehen und dann hat man Dozenten und dann wird man von denen, färbt das ab, wie die es machen. Und ich wollte dann nicht nach der Uni wieder gerade an eine andere Schule. Dann habe ich mir selber diese Aufgabe gestellt und so gelernt zu fotografieren. Und natürlich ist das, ich habe dann einfach sehr sparsam gelebt und ich habe fokussiert auf das und Geld verdient und das einfach in die Shootings investiert. Aber ich hatte jetzt nicht irgendwie also so Geld wie Heu und musste nichts arbeiten, damit ich mich da selber verwirklichen konnte, sondern ich habe mir das jeden Abend selber verdient.
Aber hattest du auch Angst? Also das komplette Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Also finanzielle, ja. Angst.
Ja, natürlich, das ist ein Riesenstress. Also Selbstständigkeit ist ein Riesenstress.
Immer noch?
Es wird besser.
Aber auch das ist wie ein Dimmer, der ein Prozess ist.
Ja. Also, wenn man, wie soll ich sagen, the track record, wenn man natürlich Stammkunden hat, dann wird das natürlich, da geht der Druck ein bisschen weg, wenn die wissen, sie bekommen, was sie brauchen und ich weiß, was die bezahlen und dann haben wir einen guten Deal. Dann ist das, und dass sie auch immer wieder kommen und so, dann ist das eine große Erleichterung. Das ist, das hat man am Anfang nicht. Und ja, von daher ist das Leben ein bisschen komfortabler geworden.
Und was würdest du jetzt sagen, eben, also jetzt nochmal in Betracht auf das eben mit Kunden und so, sicherer werden in der Selbstständigkeit, es tönt so banal, aber was ist so dein Tipp Nummer 1 für jemand, der so ganz unerfahren ist in dieser Branche oder so? Muss man viel connecten oder?
Also ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man gerne fotografiert, dass man gerne Bilder hat, dass man quasi alles macht für ein gutes Bild.
Und was heißt das jetzt? Oder was hast du für alles gemacht für ein gutes Bild?
Ich habe zum Beispiel viel recherchiert. Wenn ich zum Beispiel ein Portrait mache, jetzt bei diesem Basel Portrait oder quer durch Basel, versuche ich alles rauszufinden über die Person oder irgendwie ein wesentliches Merkmal. Und dann habe ich eine Idee, wie jetzt der Quer durch Basel, ja, ich möchte das mit diesen Farben machen. Und dann versuche ich das zusammenzubringen. Und
viel Liebe ins Detail, so. Viel Liebe zum Detail.
Ja, zum Beispiel habe ich ein Porträt gemacht von Florian Graf, das ist ein Künstler. Da möchte ich ein bisschen auch ein paar Referenzen haben an seine Arbeit im Bild. Und darum habe ich ihn in ein Wohnzimmer eingerichtet draußen. Also das ist so das Bild, oder? Er ist quasi im Wohnzimmer, aber es ist eigentlich draußen. Vor einer Wand mit Möbeln und der Boden ist einfach Gras. So, oder bei Tanja Grant jetzt als James Dean, da habe ich jetzt statt eine Zigarette, hat sie ein Rosmarin-Stängelein im Mund. Das irgendwie, das braucht halt, man muss sich da wie so fest also das Ziel ist halt, alle Ideen auf einen Nenner zu bringen. Und das macht mir mega Spaß. Es ist wie Sport, man muss halt das trainieren und einen langen Atem haben. Aber wenn man dann das Resultat sieht, und dann ist es eine Riesenfreude. Und dann lohnt, dann hat es sich wieder gelohnt. Dann denkt man, ja, jetzt kann man gerade nochmal was machen und so. Aber ein Tipp, schwierig. Man kann es auch ganz anders machen.
Weil ich weiß nicht, viele würden ja jetzt sagen, ja, einfach machen und einfach mal losmachen. Aber was du ja jetzt eigentlich
bei mir erzählst, ist viel Planung.
Ja, eben wollte ich gerade sagen, und mit diesem viel Liebe zum Detail und diesen ganz, ganz feinen Details, wo du dir sehr viel Gedanken machst, ist ja überhaupt nicht einfach dieses Motto, einfach machen.
Jo, also ich habe halt einfach... Ich möchte dann, wenn wir schon Bilder machen und eine Ausstellung machen, wo dann die Leute, wenn es gut kommt, ein paar Minuten sich die Sachen anschauen, dann muss es halt schon was Spezielles sein, finde ich. Dann soll es Spaß machen für den Betrachter, es soll ihn stutzig machen, es soll ihn etwas auslösen. Und man kann natürlich, also wie andere Fotografen, also Terry Richardson oder so, das ist ein, oder Jürgen Taylor, das ist schon auch ein bisschen Schock, aber es ist so Schock, weil es halt irgendwie besonders hässlich ist oder besonders obszön oder keine Ahnung. Und bei mir, das ist halt nicht so meine Art. Ich brauche halt viel Zeit für die Planung, aber wenn dann alle Puzzleteile zusammenpassen, habe ich Freude daran.
Was waren denn während diesen 6 Jahren, in denen du vor deinem Projekt, wo du ja vorher erzählt hast, 2008 bis 2014, was hast du dort fotografiert? Also sprich, mit welchen Bildern? Du wirst nicht schon das erste Mal mit einer Kamera Shootings gemacht haben und Personen fotografiert, oder vielleicht schon, also so Portraits.
Also ich habe also mit du fragst, was ich am Anfang fotografiert habe.
Oder auch dein erster Auftrag.
Mein erster Auftrag war in der Fondation Suisse in Paris. Da habe ich so einen Empfang des Schweizer Botschafters fotografiert. Irgendwie sowas war das. Eventfotos gemacht.
Ich also das erste Mal Geld verdienen.
Was ja, da haben sie so ein bisschen was bezahlt. Und wenn ich das heute anschaue, dann denke ich, okay.
Aber das ist ja schon krass. Also das ist ja jetzt nicht einfach irgendwie...
Ja, ich habe da gewohnt, weißt du. Und ich habe da auch ein Fotoprojekt gemacht. Ich habe alle, weiß auch nicht, 20, 30 Studierenden, die auch in diesem Gorbisee-Haus gewohnt haben, ein Jahr lang, habe ich porträtiert. Und apropos, wie komme ich zu meinen Ideen? Manchmal kupfere ich auch irgendwo ab und mache was Neues draus. Zum Beispiel habe ich für dieses kleine Fotoprojekt in der Fondation Suisse habe ich mich inspirieren lassen von dieser Zeitserie. Ich habe einen Traum, ein Porträt eines meistens bekannten Menschen mit geschlossenen Augen, und dann erzählt der Text, was der Traum ist dieser Person. Und das habe ich genommen und ich habe dann ein Porträt mit geöffneten Augen und eins mit geschlossenen Augen nebeneinander gestellt. Und das haben wir dann da ausgestellt und so. So wussten die halt, wusste die Administration von dem Haus halt, dass ich fotografiere, und dann haben sie mich gefragt, das kam dann so. Also wenn man quasi etwas Kreatives macht, dann bekommt man, wenn man es gut macht, ein bisschen Aufmerksamkeit. Und dann kommen die Leute auch auf einen zu, wenn sie irgendwie einen Wunsch haben, dass man etwas fotografiert für sie. So läuft es.
Ist das einer der wichtigsten Meilensteine in deinem Leben, wo dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist? Oder was?
Welcher?
Eben dieser erste Auftrag. Oder welche Meilensteine würdest du so nennen? Oder müssen nicht Meilensteine, aber einfach so Punkte, Zeitpunkte, Ereignisse haben dich dahin gebracht, wo du jetzt bist?
Im Beruf?
Ja.
Also, das Erste, das ich gemacht habe, war eben dieses Buch. Das war quasi der Anfang, so dass
man halt. Mit einer sehr hohen Messlatte.
Genau, weil ich. Ja.
War das auch der Anspruch an dich selber dann?
Mhm.
Wirklich so.
Mhm.
Warum?
Warum? Also, warum? Ich finde einfach, wenn man. Diese Fotografen, die ich toll finde, die machen so schöne Sachen, die machen so kreative Sachen, die sind so auf eine Art genial. Ich hatte einfach Lust, auch so etwas zu machen, das genauso toll ist. Und nicht irgendwas Mittelmäßiges. Das interessiert doch niemanden, wenn man irgendwas Mittelmäßiges macht. Es muss was Besonderes sein, und ich möchte auch etwas machen, das es noch nie gegeben hat oder das es noch jemand versucht hat. Das ist viel spannender.
Hast du auch den Anspruch, dass du etwas machst, was bleibt? Das haben doch noch sehr viele Künstler.
Ja, das beschäftigt mich schon sehr. Dass man so diese Illusion von der von Ewigkeit, ja. Weil man möchte, dass etwas bleibt. Und dann machst du das Buch. Also so ging es mir. Weißt du, so 4 Jahre habe ich in dieses Buch investiert. Machst du dieses Buch und dann stellst du es ins Bücherregal. Und dann ist es eines von 100 Büchern. Und das Buch, das steht da. Und die Leute laufen daran vorbei. Und es ist vorbei. Es ist so wie. Es ist dann ein trauriger Moment, wenn man denkt, es ist jetzt Vergangenheit. Aber man ist dann natürlich frei für etwas Neues. Aber die Ewigkeit, ja, das ist eine Illusion, würde ich mal sagen. Aber man strebt sie trotzdem an.
Also hast du
Widerspruch,
noch für die Zukunft etwas, wo du sagst, das möchtest du gerne mal noch machen, dass eben etwas bleibt für die Zukunft, also irgendwie eine Idee, ein Gedanke, eine Projektidee, also, egal ob es jetzt realistisch ist oder nicht?
Ja, also ich möchte insofern etwas bewirken, indem es quasi das Leben von anderen positiv beeinflusst. Zum Beispiel dieses Quer durch Basel kann vielleicht anderen Mut machen, zu sich selber zu stehen. Oder wenn ich für TGNS, das ist Transgender Network Switzerland, so Bilder mache von Transmenschen, die an ihrem Arbeitsplatz ihr Coming Out gemacht haben und das erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Das mache ich quasi pro bono, ich mache das quasi ohne Geld zu bekommen, aber das ist etwas zum Beispiel, das mich erfüllt, wenn ich mit meinen Mitteln etwas dazu beitragen kann, dass es anderen nützt. Und dann gibt es Sachen, die mache ich, damit ich Geld verdiene und dann meine eigenen kreativen Ideen auch umsetzen kann. Aber was jetzt? Also, so wie so die Frage, möchtest du noch auf dem Mount Everest klettern als Bergsteiger, so in dem Sinn. Ja, also vielleicht eben ein eigenes Ziel finden, das ist doch ein Ziel, oder? Finde ich, das ist ein Anschluss.
Wie weißt du, dass du das Ziel erreicht hast? Wenn es sich gut anfühlt.
Das werden wir dann sehen, ich sag's dir dann.
Eine vielleicht Basic-Frage, aber ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Auf was bist du stolz? Egal jetzt, einfach nur dich gefragt, egal ob das jetzt beruflich oder privat, ich habe schon gemerkt, du unterscheidest sehr gerne.
Ich bin stolz auf gute Arbeit.
Die du leistest?
Mhm.
Und gute Arbeit, also meinst du jetzt Auftrag oder privat? Jetzt sind wir wieder beim Unterscheiden. Jetzt fange ich schon wieder an mit dem.
Also ja, ich habe es jetzt, auf die fotografische Arbeit bezogen. Und privat. Wenn meine langen Freundschaften. Darauf bin ich stolz.
Die sind seit Kindheit oder was sind deine langen Freundschaften?
Nee, nicht so. Seit 20 Jahren. So.
Hast du auch aus deinem Leben so eine Weisheit gezogen, die du jetzt jemandem sagen kannst, aus deinen Erfahrungen?
Also, ich habe jetzt Praktikantinnen im Moment und die sind so, ich habe das Gefühl, die schauen so zu mir hoch und denken, oh, mega Lebenserfahrung und so. Ich erzähle dann einfach, was ich für Erfahrungen gemacht habe und wie ich mich entschieden habe, aber ob das jetzt für ihr Leben quasi die beste, auch gut ist, keine Ahnung. Ich denke, es ist gut, wenn man einfach versucht, sich selber zu sein. Das ist, was ich so ehrlich zu sich selber sein, das ist, glaube ich, etwas, das ich jedem raten würde. Weil wenn man vor sich wegspringt, wegrennt, die eigene Identität holt einen immer ein.
Du bist 37 Jahre alt.
Ich bin 81, also jetzt bin ich 38 geworden im Juni.
38 Jahre alt.
Genau.
Wie alt fühlst du dich?
Ich fühle mich jünger als je zuvor. Weil wenn man so, also mein Leben war halt immer so, ja, was macht das Leben für Sinn? Das ist alles schwer, es ist alles viel Leid. Und dann ist es jetzt wie Sonnenschein pur. Und ich fühle mich jung, ja.
Wann hattest du das Gefühl, das erste Mal, du hast ja an Silvester quasi dein Coming-out, das war ja richtig geplant, war es effektiv zu diesem Zeitpunkt, als das Ganze online ging, dann von 2018 zu 2019, oder wann hattest du diesen freien Moment, diesen Sonnenschein-Moment das erste Mal?
Den hatte ich eigentlich zuerst bei meiner Familie, weil die stehen hinter mir. Und das andere war dann halt im Geschäft, so in den so März, April, wenn man dann so 2-3 Monate nachher immer noch das Telefon klingelt und sagen, könntest du das für uns machen und so. Das ist dann so eine, ja, das ist eine Riesenbestärkung, das tut mir gut und
ich habe es mir gedacht, du fotografierst ja für die Coop-Zeitung, für Basel-Zeitung und so. Ich habe mir das gedacht, als ich das erste Mal dann so unter einem Bild Lucia Hunziker gelesen habe.
Ja, ich habe mich mega gefreut, als gerade Anfang Januar hatte ich noch so ein paar Geschichten vom letzten Jahr in petto. Dann hat die Redaktion gerade in den nächsten Ausgaben, weiß auch nicht, Schweizer Illustriert oder Bilanz oder so eine Zeitung, Magazin, die haben dann gerade das respektiert und haben gerade den neuen Namen reingeschrieben. Das hat mich mega gefreut. Das war mega toll. Weil ich selber wie so noch nicht so richtig realisiert habe oder geglaubt habe, dass das jetzt, dass das überhaupt möglich ist. Und jetzt hat sich das so eingewöhnt. Und jetzt ist es wie normal.
Bist du dafür jetzt umgekehrt beleidigt, wenn du noch irgendwo Lucian liest?
Das nehme ich locker. Also es können nicht alle wissen und wenn es jemand absichtlich macht, um mich zu beleidigen, was jetzt noch nie vorgekommen ist, und mich zu nerven, dann bin ich natürlich, finde ich es nicht cool, aber sonst bin ich da eher locker. Auch was jetzt zum Beispiel die Ansprache, wenn ich auf ein Amt anrufe oder irgendwie jemand, der mich nicht kennt, dann bin ich halt der Herr Hunziker. Ich habe noch niemanden korrigiert, deswegen Weil wie sollen sie wissen? Und warum soll ich jetzt mit meinem persönlichen Ding da wieder rauskommen? Vielleicht ist es dann anders in ein, zwei Jahren, wenn ich dann, wenn es mich dann langsam nervt, wenn man dann immer noch mit diesem quasi alten Zopf kommt, oder? Aber im Moment bin ich so, bin ich froh, dass die Leute, mit denen ich zu tun habe, die das wissen, die meine Geschichte kennen, wenn die das respektieren, dann tun sie wirklich ausnahmslos. Sie bemühen sich ausnahmslos und das ist das Wichtigste, finde ich.
Jetzt habe ich wieder einen Fragenkatalog, den ich nicht gut durchgehe. Wenn du pensioniert wirst, wie stellst du dir dann dein optimales Leben vor? Wo? Mit wem?
Gute Frage. Das habe ich mir noch nicht so konkret überlegt. Aber ich habe immerhin mich schon entschieden, mal so ein bisschen diese Finanzen zu planen. Dass das einfach so nebenher läuft, ohne dass ich merke, dass da immer was auf die
also
Seite
geschoben wird. Dritte Säule mäßig.
Dritte Säule, ja. Genau.
Aber
also ich stelle mir vor, dass ich möchte einfach finanziell unabhängig sein. Ich möchte gesund sein. Und ich möchte nicht einsam sein, sondern Freunde haben oder vielleicht einen Partner, meine Familie.
In Basel.
Kreative Projekte. Und ja, ich fände es mal toll, auch woanders zu leben als in Basel. Ich bin jetzt immer hier gewesen, also ein Jahr in Paris.
Was würde dich noch reizen?
Ich finde Paris toll, ich finde New York toll. Am liebsten würde, also ich lebe schon sehr gerne hier. Also wenn ich aus dem Ausland zurückkomme, sehe ich immer, was man in der Schweiz alles hat und wie gut es funktioniert.
Das gute Brot.
Das was?
Das gute Brot.
Ja, das gute Brot ist super. Die Trams kommen pünktlich, die Züge fahren pünktlich ab. Das Gesundheitssystem ist gut.
Aber allgemein noch wegen dem Älterwerden. Hast du Angst vor dem Älterwerden?
Nein.
Gar nicht?
Nein.
Hattest du das mal? Irgendwie, ich habe das irgendwie in den letzten Interviews habe ich mit allen über das Alter 30 geredet.
Nein,
ich habe
so eine Bekanntschaft mit einer Malerin, geht jetzt gegen die 90. Und so wie die drauf war, habe ich gedacht, die ist ja viel jünger als ich. Also so, weißt du, weiß auch nicht so. 5, 6 Jahren oder so, als ich sie kennengelernt habe. Und dann finde ich eigentlich, das Alter hat nichts mit dem Alter zu tun. Also man kann sich alt fühlen, wenn man jung ist, dass man quasi denkt, ich möchte lieber sterben. Und ob man ist alt und sehr lebensfroh, das ist eine Kopfsache, denke ich. Und ich bin jetzt nicht mega, wenn ich mich auf meinen Körper fokussieren würde und dann könnte ich ja gar nicht leben, weil ich fühle mich als Frau, aber bin ich mal eine Frau geboren, da kann ich auch nicht so hohe Ansprüche haben. Und wenn ich jetzt noch sage, ich möchte immer jung aussehen, ja, das ist ja noch abstruser. Also ich denke, ich möchte einfach klar im Kopf sein und nicht gaga sein, das ist aber sonst finde ich es eigentlich gut. Alt zu sein, ist mein. Auch jetzt, ich meine, meine Praktikantin, die ist irgendwie 15 Jahre jünger. Ich meine, ich arbeite gerne mit jungen Leuten zusammen. Und wir haben beide was voneinander. Und dann spielt das Alter keine Rolle. Also es ist für mich nicht so eine wichtige Kategorie.
Also auch so, wenn du 40 wirst und plötzlich eine 4 vorne dran hast oder so.
Ich denke einfach, ich möchte noch gewisse Sachen so erreichen, aber...
Was denn?
Ich möchte Modefotografie machen und da noch gewisse Sachen erreichen, die mich in den Kopf gesetzt habe. Aber wenn man natürlich zu lange wartet, dann passiert es nie. Da muss man sich mit den Möglichkeiten, die man hat, das anpacken, und das mache ich auch. Aber ich stelle mir das Alter als eine schöne Lebensphase vor.
Zum Ausklingen lassen.
Ich habe auch gerne alte Menschen, weil ich finde, die haben viel mehr zu erzählen als junge, finde ich. Also ich habe junge Leute auch gerne, oder so wie in meinem Alter. Was ich noch interessant finde, wenn man mit alten, also älteren Menschen zu tun hat, die haben eben viel mehr Zeit, die haben ein bisschen Mindspace da. Während Freunde in meinem Alter, die sind immer so selber so in ihrem Leben quasi ein bisschen gefangen, Stress und alles Mögliche, dann ist es irgendwie noch toll, mit Leuten zu sprechen, die das wie alles schon hinter sich haben.
Bist und du auch gestresst?
Ich?
Ja.
Ich würde schon sagen, ja. Vielleicht hört man es nicht, aber ja. Ich bin nicht einfach, ich sitze nie wie ein Buddha da und Peace and Calmness.
Ja.
Nee.
Hast du Angst vor dem Tod?
Gute Frage. Also ich frage mich manchmal, was der Sinn sein soll, wenn alles dann wieder verschwindet. Und für was soll man sich zu etwas anstrengen, wenn es dann doch quasi wieder zu stark wird?
Also der Sinn des Lebens eigentlich.
Genau. Und aber dann habe ich wieder Lust, etwas zu machen, und dann mache ich es halt. Und
den Sinn,
wenn es dann vorbei ist, dass ich denke, ich stelle mir vor, wenn man stirbt, dass es dann wie einschlafen. Also es ist dann einfach. Man weiß ja auch nicht genau, was passiert, wenn man einschläft. Dann ist dann einfach, man ist dann weg und nicht mehr hier.
Das heißt, du bist auch in dieser Beziehung sehr so, dass du sagst, du möchtest wieder einen Stil auch finden, möchtest du wie auch den Sinn des Lebens irgendwie rausfinden.
Ich bin ein großer Fan von Karl Lagerfeld. Der hat gute Sprüche und ich kenne ihn ja nur von weit, aber ich finde ihn super. Und er hat gesagt, ja, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Ich finde das eine gute Antwort.
Möchtest du noch etwas sagen, oder wollen wir dieses Zitat im Raum stehen lassen?
Ja, mit Karl Lagerfeld zu enden ist immer gut.
Das war Folge 13 mit Lucia Hunziker. Ich verlinke den Account von Lucia Hunziker via Website etc. in der Infobox, und dann kannst du schauen, was sie sonst so macht an fotografischen Projekten. Übrigens, kommt darauf an, wann du das hörst, aber am Mittwoch, 18. September, hat Lucia Hunziker noch eine Vernissage. Wir reden darüber, das findet im Stadthaus in Basel statt, zu einem neuen Projekt, das wie angekündigt Queer durch Basel heißt. Ja, wir hören uns in 2 Wochen. Sei gespannt, mit wem. Das erfährst du übrigens bei mir auf Instagram, dominik_asche. Dort kannst du auch Fragen einbringen, die du an den nächsten Gast hast, die ich dann beantworten kann. Das habe ich jetzt auch schon gemacht mit anderen Personen, aber eben, wie gesagt, wer wann kommt, schau auf Instagram vorbei, dominik_asche. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und bis in 2 Wochen.